Erstmal ein herzliches Aloha, hupsala, ein herzliches Aloha. Die mich schon länger kennen, die wissen, woher ich wohne. Man glaubt es oder glaubt es nicht, schon seit 21 Jahren in Hawaii. Ja, die Wege Gottes sind manchmal so ganz anders, wie man plant. Und im Leben hätte ich nie gedacht, dass ich irgendwann mal dort lande. Aber als junges Mädel hatte ich mal so einen Wunsch, würde ich jetzt mal sagen, im Herzen, irgendwo mal zu wohnen, ein Jahr lang, wo ich immer schwimmen kann. Ich habe das nie wirklich ausformuliert, aber in meinem Herz war das da. Und als ich irgendwann in Hawaii gelandet bin, dann wusste ich, wow, Gott hört diese Herzenswünsche. Und ganz tief drin formt er da was in uns. Und ja, ganz oft ist es dann auch so, dass es wirklich passiert, was wir so in unserem Herzen uns wünschen, weil es nicht eigentlich nur unser eigener Gedanke ist, sondern was das Gott in uns reinlegt. Ja, ein kurzer Gruß von meiner Familie, die sind leider heute Morgen alle nicht da, die sind alle verstreut auf der Welt. Der Paul, mein Mann, kommt aus Neuseeland, der ist jetzt in Hawaii, der leitet unser Zentrum im Sommer, ist ein bisschen weniger und deswegen muss immer einer dort sein und weil ich jetzt so lange hier bin, muss er doppelt so lange dort sein. Also er übernimmt das für mich, das ist super. Der Levi, unser Sohn, ist 21, wow, der studiert Astrophysik in Honolulu und der muss so ein Sommersemester machen, der muss auch wieder zurück. Dann die Elisa, das ist die, wo links von euch, ja, links ist, die ist in Australien, muss ich gerade überlegen, wo die ist, ja genau. Die macht eine Jüngerschaftsschule, hat jetzt angefangen und will einfach ihr Leben auf ein Fundament legen, hat gesagt, so wichtig anfangen. Und da waren wir dann auch richtig happy. Und dann unsere Jüngste, nicht mehr die Kleinste, aber die Jüngste, die Gabriel Joy, die ist jetzt in Hawaii, die fängt nächste Woche die Schule an und ist jetzt deswegen schon dort. Das Thema von heute Morgen soll sein, geh, verändere deine Welt. Also das ist so ein Slogan, der mich schon seit eigentlich Jahren bewegt. Und wenn ich da so drüber nachdenke, das ist leichter gesagt als getan. Wenn es so einfach wäre zu gehen und sich aufzumachen, aus der Komfortzone zu gehen, dann würde man das viel mehr machen. Aber manchmal klebt man ja so richtig fest und kann oder will auch gar nicht sich bewegen. Und heute Morgen möchte ich da mal ein bisschen mehr an das schauen, was bedeutet denn das, sich aufmachen zu gehen. Ich habe mal im Duden nachgeschaut, das ist immer das Erste, was ich mache. Was sagt denn der Duden über das Gehen? Und da fand ich was ganz Witziges, fand ich zumindest witzig. Sich in aufrechter Haltung auf den Füßen schrittweise fortzubewegen. Also hat sich so ein bisschen witzig, vielleicht auch ein bisschen, wie sagt man da auf Deutsch, also evolutionär angehört, wie wenn man jetzt vom Affe zum Mensch wird. Aber hier, das sagt der Duden, also man muss sich bewegen, von einer Stelle zur anderen gehen. Man kann nicht beides stehen, sitzen und bleiben, sondern man muss sich aufmachen, wenn man gehen will. Mein zweites Ding war dann, ja, wo steht denn sowas in der Bibel? Wie oft kommt denn das vor? Und da habe ich geschaut und da in der deutschen Ding gab es ein bisschen Probleme. Da kam dann das hoch, naja, das kommt jetzt auf die Übersetzung an, wie oft das Gehen kommt. Im Englischen war es ein bisschen leichter, da haben sie gesagt, 1542 Mal kommt es in der Bibel vor. Also schon recht oft habe ich dann gedacht. 1542 Mal irgendwie, dass man sich bewegen soll, dass man sich aufmachen soll. Und da habe ich so gedacht, wow, das muss Gott ja dann eigentlich auch ganz wichtig sein, sonst hätte er uns, wow, doch, das stimmt. Nee, das stimmt nicht. Okay, sorry, das Gehen sollte natürlich ein Wort sein. Sorry, das war wahrscheinlich beim Übertrag, hat es das nicht noch genommen. Aber auf jeden Fall, in der Bibel steht es 1542 Mal, es muss Gott wohl wichtig sein. Ich habe dann gedacht, wo steht denn das jetzt in der Bibel? Wo finden wir denn dieses Wort Gehen? Oder vielleicht auch das Geh in der Befehlsform. Also noch ein bisschen stärker, dass man sich aufmacht. Und jetzt könnt ihr mal selber überlegen, wo sind denn da irgendwelche Verse in der Bibel, wo das vorkommt? Da kommt euch vielleicht der Abraham im 1. Mose 12, Vers 1. Sagt Gott zu ihm, geh aus deinem Land, aus deines Vaters Land, in ein Land, das ich dir zeigen werde. Man liest es so und ich dachte so, wo ich das mal wieder gelesen habe, wow, der musste also losgehen, ohne zu wissen, wo es ihn hin verschlägt. Der wusste nicht, wo er ankommt, aber er musste sich trotzdem aufmachen. Das war schon ganz schön mutig. Eine zweite Geschichte, die mir kam, war dieser Blinde, der in Jericho oder an der Mauer sitzt und er hört, Jesus kommt vorbei und er ruft, Herr, erbarm dich, Sohn David, erbarm dich. Und Jesus geht zu ihm hin und sagt im, wo steht's, Markus 10, Vers 52, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Also dieser Blinde musste sich aufmachen, der musste aufstehen und die Heilung kam im Gehen. Auch noch interessant. Und dann gibt es vielleicht den bekanntesten Vers mit G. Man nennt ihn auch den Missionsbefehl aus Matthäus 28. Da steht, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Darum geht hin in alle Welt und macht alle Völker zu Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles, was ich euch befohlen habe, zu halten. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Dieser Missionsbefehl wurde ein paar Jünger weitergegeben, so eine Handvoll von Jünger. Die waren eigentlich überhaupt nicht auf eine Weise vorbereitet auf diesen Missionsbefehl. Geh. Es war verrückt, so eine Aussage zu machen. Das Römische Reich hat die Menschen begrenzt mit dem, was möglich war. Es gab keine Flugzeuge, es gab keine Schiffe, also Schiffe gab es schon, es gab keine Züge, es gab keine Fahrzeuge, alles war beschwerlich. Sie wussten überhaupt nicht, was das Ende der Welt ist. Man dachte ja irgendwie so, da gibt's die Welt ist so wie eine Scheibe und man fällt runter, wenn man zu weit geht. Also diese Frage, wie groß ist die Welt, was sind die Enden der Welt, das war ja gar nicht klar. Und dennoch sagt Jesus das. Und an sich war das völlig unmöglich für diese Jünger, das zu tun. Aber aus irgendeinem Grund haben sie sich aufgemacht. Vielleicht war es die Wunder, die sie gesehen haben. Vielleicht war das, wie sie Jesus gesehen haben, wie er in den Himmel fährt. Irgendwas hat sie bewegt, sich aufzumachen. Gegen alle Umstände sich aufzumachen und trotzdem zu gehen. Und dann passiert das Unmögliche. In der Apostelgeschichte 17, Vers 6, da gibt es eine Geschichte, da geht es in Thessaloniki um ein paar Jünger, die kamen dorthin und haben vom Evangelium erzählt. Und da passiert was. Da sagt einer, werden gezerrt vor die oberen Männer in dieser Stadt. Und einer dieser Männer der Stadt, der die Stadt geleitet hat, sagt Folgendes. Diese Leute, die die ganze bewohnte Welt auf den Kopf gestellt haben, sind auch hierher gekommen. Ich lese es nochmal vor. Diese Leute, die die ganze bewohnte Welt auf den Kopf stellen, sind auch hierher gekommen. Wie ist das möglich? Es sind etwa nur 20 plus Jahre vergangen von dem Moment, wo Jesus ihnen diesen Missionsbefehl gegeben hat, bis zu dem Moment, bis der Leiter von Thessaloniki diesen Satz sagt. Sie haben die ganze Welt auf den Kopf gestellt, so heißt es in einer anderen Übersetzung. Diese Handvoll Jünger, die eigentlich gar nicht so befähigt waren, sind losgegangen und haben die Welt verändert. Wie war das möglich? Wie konnte das passieren? Der Grund, warum es möglich war, dass sie sich aufgemacht haben. Sie sind einfach mal losgezogen. Sie sind gegangen, wieder alle Umstände. Und das ist der Schlüssel für diese Veränderung, dass wir uns aufmachen, dass wir gehen. Und zwar nicht irgendwann, sondern jetzt und hier. Und das Gehen fängt immer mit einem Schritt an. Einem mutigen Schritt. Und dieser Schritt ist nie zu schwer. Man muss sich einfach mal bewegen. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, man kann nicht gehen und bleiben. Irgendwann muss man sich entscheiden. Und manchmal wartet man, bis irgendwas Außergewöhnliches passiert oder die Umstände sich perfekt in eine Reihe bringen, sodass es alles leichter wird. Oder man möchte erst ein Seminar übers Gehen machen und sagen, ich muss da erstmal noch mehr rausfinden. Aber heute Morgen steht so im Raum dieses Geh, mach dich doch einfach mal auf. Was passiert, wenn man sich aufmacht? Was kann da geschehen? Ich möchte ein bisschen was aus meinem Leben erzählen. Viele kennen mich vielleicht noch aus der Vergangenheit. Ein bisschen auffrischen. Ich komme aus Nagold, hier aus dieser kleinen Stadt. Wenn ich diese Bilder zeige, dann machen die immer alle, wow, so in Amerika, diese alten Häuser. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, so was Großes ist ja wirklich noch nie in Deutschland, in Nagold passiert. So ist eine kleine Kleinstadt, so ein bisschen verschlafen, auch schön, dass es so verschlafen ist. Ich war prädestiniert, hier zu sein und hier zu bleiben. Bin in der evangelischen Kirche in Nagold getauft und dann rausgeführt worden, würde ich jetzt mal sagen. Also ich habe die Konfirmation gemacht und dann habe ich mein Ja gesagt an meiner Konfirmation und das war so das letzte Mal, dass ich in diese Kirche ging, weil jetzt habe ich ja alles gehabt. Ich war getauft, ich war konfirmiert, jetzt war der nächste Moment, wieder in die Kirche zurückzugehen, war dann meine Hochzeit. So war mein Plan. Ja, und dann kam alles anders, weil eine Diakonisse aus Eidlingen nach Nagold kam und uns junge Mädels von Gott erzählt hat. Und zwar nochmal anders, wie ich das bisher gehört hatte. Und die hat uns herausgefordert, unser Leben Gott hinzulegen. Und ich weiß noch, das war echt eine schwierige Entscheidung für mich. Ich habe das auch ganz oft gemacht, weil ich jedes Mal gedacht habe, letztes Mal war das nicht so richtig, vielleicht muss ich es jetzt doch nochmal besser machen. Und das hat mich so auf den Weg gebracht mit Gott. Und dann kam mit 16 diese Entscheidung, was mache ich denn mit meinem Leben? Wo gehe ich denn hin? Was will ich denn lernen? Und ich habe mich da auf der Bank beworben, weiß ich noch genau, weil ich dachte, da kann man viel Geld verdienen. Dann habe ich mich im Reisebüro beworben, weil ich dachte, da kann ich billig reisen. Dann habe ich mich bei Hotels beworben, weil ich dachte, im Winter kann ich im Skigebiet arbeiten, im Sommer irgendwo am Meer. Und eines Morgens habe ich das Schwarzwälder Bode aufgeschlagen und da gab es eine Ausbildungsstelle als Fotografin und da dachte ich, hört sich gut an. Dann musste meine ältere Schwester dort anrufen, weil ich mich gar nicht getraut habe, wie man das macht. Und so, auf jeden Fall kam ich dann dorthin. Da war so ein Eignungstest. Da waren 37 andere, die diesen Job auch wollten. Und ich war so enttäuscht, weil ich konnte überhaupt nichts. Ich konnte wirklich nur auf meine kleine Pocket-Kamera drücken, also die schlechteste Kamera, die jemals hergestellt wurde. Und da konnte man auch nur wirklich schöne Bilder machen, wenn das Wetter gut war. Und das war alles, was ich konnte. Ich war Babychrist, hatte keine Ahnung, dass Gott vielleicht eine Berufung für mein Leben hat, vielleicht auch einen Plan. Ich bin dahin und bin dann wieder heim, war sehr enttäuscht und wusste, das wird nichts. Ein paar Tage später kommt der Anruf zu meinem Vorstellungsgespräch und das Wunder, wirklich das Wunder ist passiert. Aus 37 Leuten wurde ich ausgewählt. Und das war sonderbar. Ich wusste in dem Moment, da muss Gott seine Hände mit im Spiel gehabt haben, sonst wäre das nie was geworden. Dann habe ich angefangen beim Fotowirt, wer ihn noch kennt, zu arbeiten. War Fotograf für alles, habe vielleicht auch von einem oder anderen die Hochzeitsbilder gemacht, Passbilder, alles so was anfällt. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber je länger, je mehr wuchs so dieser Wunsch in mir, kann ich dann noch was anderes mit dieser Fotografie machen? Muss ich denn jetzt bis zur Rente diesen Beruf ausüben? Oder kann ich vielleicht meine Kamera auch noch für was anderes nutzen? Und je länger, je mehr wurde ich unzufriedener. Und jetzt gibt es da zwei Möglichkeiten, wenn wir unzufrieden werden. Manchmal ist das so eine Unzufriedenheit ja auch von Gott. Und dann kann man entweder einfach weitermachen bis zum bitteren Ende oder man kann den Mut haben, was zu wagen und zu sagen, ich probiere jetzt einfach mal was Neues. Natürlich war das einfacher, weil ich keine Kinder und keinen Mann hatte. Also so Single ist es immer noch einfacher, das zu tun. Aber man kann es auch als Familie, man kann es auch als Ehepaar sich aufmachen. Und dann habe ich mich aufgemacht. Mein Plan war so ein Jahr mit Gott. Und dann war meine große Frage, kann Gott mich mit meiner Kamera gebrauchen? Da war ich mir nicht sicher. Kann Gott mich gebrauchen? Ich wusste, er kann Krankenschwestern, er kann Ärzte, er kann Bibellehrer, er kann alle möglichen Berufe verwenden, aber kann er auch mich benutzen? Und dann bin ich los. Und mein erster Einsatz hat mich nach Nepal brachte. Upsala, jetzt geht es gerade nicht weiter. Könnt ihr das? Oh, da kommt gar nichts mehr. Wo sind die Bilder? Ha? Okay, dann muss ich jetzt ohne Bilder weiterreden. Kein Problem. Schade drum. Jetzt wären die Bilder aus der Welt gekommen. Auf jeden Fall bin ich dann los und mein erster Einsatz hat mich nach Nepal gebracht. Da bin ich in eine ganz unerreichte Volksgruppe gewandert. Das war eigentlich relativ gefährlich. Wir waren da wirklich jung und dumm, sage ich jetzt mal. 20 Stunden mit dem Auto oder mit dem Bus, 4 Stunden mit so einem Geländewagen. Dann war da ein Kartoffelfeld, da haben wir gewartet, bis ein Flugzeug kommt. Ich habe das gar nicht geglaubt, dass eins kommt, aber kam eins. Eine halbe Stunde sind wir geflogen und dann mussten wir 4,5 Tage wandern. über 4000 Meter hohe Berge im Winter. Mit einem Leiter, der kam aus den Philippinen, der hatte noch nie Schnee gesehen. Also keine so guten Voraussetzungen. Als wir letztendlich dann alle Hürden überwunden hatten, 2 Wochen lang warten mussten, um dort rein zu dürfen, das wusste man nicht, dass es so eine abgeschiedene Region war, kamen wir endlich in dieses abgelegene Dorf. Und da war niemand, als wir ankamen. Niemand, alle Häuser zu, alle Fenster zu, alle Türen zu, alles zu, kein Mensch dort. Wir haben uns hingesetzt und waren völlig enttäuscht, wussten nicht, wie geht's jetzt weiter. Wir durften nur einen Tag in diesem Ort bleiben und wir saßen da und haben gesagt, Herr, und jetzt was? Wo sind die Leute? Wir sind nicht hierher gekommen, um irgendwelchen Häusern da irgendwas mit Jesus zu sagen, sondern wir sind hier, um den Menschen das zu sagen. Irgendwann haben wir die ersten Geräusche gehört. Ein paar Kinder haben in den Häusern gelacht oder haben geredet und wir wussten, jemand ist da. Und dann habe ich ein paar Luftballons rausgeholt und habe ein paar Geräusche gemacht, haben ein bisschen Spiele gemacht mit den Luftballons. Irgendwann ging die erste Tür auf, das erste Kind wurde rausgeschoben, die Tür wieder zurück und das Kind hatte fürchterliche Angst. Fürchterliche Angst. Tja, und dann war der Luftballon aber da und der war interessanter wie die Angst. Und irgendwann kam er dann auf mich zu, ich habe ihm dann den Ballon zugespielt und wir wussten, wir werden beobachtet. Und irgendwann gingen mehrere Türen auf und mehr Leute kamen draußen, nicht nur Kinder, auch Erwachsene. Irgendwann sind wir da gesessen, zusammen auf dem Boden und wir haben uns unterhalten. Und irgendwann habe ich die Frage gestellt, wisst ihr, wer oder was Jesus ist? Sie haben den Kopf geschüttelt, haben gesagt, nee, wissen wir nicht. Ich habe zum Übersetzer gesagt, ja, sag das doch mal anders. In Französisch Jesus, in Englisch Jesus. Wer weiß, wie die das sagen hier im Himalaya. Hat es probiert und die haben ihren Kopf geschüttelt. Die wussten nicht, wer oder was Jesus ist. Und das konnte ich fast nicht glauben. Und dann habe ich einfach so kurz überlegt und dann kam eine andere Idee und dann habe ich sie gefragt, habt ihr schon mal von Jesus gehört? Habt ihr schon mal von Coca-Cola gehört? Weil Jesus konnten sie ja nicht. Habt ihr schon mal von Coca-Cola gehört? Und plötzlich wurden die Augen groß. Irgendwelche fingen an, ganz aufgeregt zu reden. Und einer sagte, habt ihr das mitgebracht? Das ist doch dieses Getränk in der rot-weißen Flasche. Und plötzlich wollten sie alle dieses Coca-Cola probieren, das wir natürlich nicht in unserem Gepäck hatten, weil wir mussten ja laufen. Und da waren sie so enttäuscht, dass wir kein Coca-Cola mitgebracht hatten. Und da ist was ganz Tiefes in meinem Herz passiert, da habe ich nicht dafür gebetet gehabt. Ich habe auch nicht gewollt, dass Gott da irgendwas tut, er hat es einfach souverän gemacht. Und ich wusste in meinem Herzen, dass das nicht okay war, dass Menschen ein ungesundes Getränk kennen, das 130 plus Jahre alt ist und in 2000 Jahren nie was von Jesus gehört haben. Wie konnte das sein, dass irgendwelche Werbefritzen bei Coca-Cola einen besseren Job gemacht haben als wir Christen in 2000 Jahren? Und es hat mich auf eine Suche gebracht. Und es hat mich auch letztendlich so ein einfaches Gebet sagen lassen zu Gott, sehr unüberlegt. Ich habe dann irgendwann zu Gott gesagt, was immer ich tun kann mit meinem Leben, das will ich tun, damit Menschen, die noch nie was von dir gehört haben, dass die was von dir hören. Ja, und deswegen bin ich nach 29 Jahren noch bei Jugend mit einer Mission. Es gibt immer noch unerreichte Völker und jetzt gehe ich und macht Bilder von Menschen, die noch nie was von Jesus gehört haben. Wir nehmen da immer Bibeln mit, manchmal nehmen wir Bücher mit, aber ganz oft in diesen entlegenen Gebieten können die Menschen gar nicht lesen. Was interessant ist, dass sie trotz allem immer Handys haben. Das hat unsere Welt wirklich geschafft, in die letzten Winkel der Welt Handys zu kriegen. Mit Solar ist das jetzt alles möglich. Und mit den ganzen Satelliten natürlich auch, dass die auch Empfang haben. Das Problem ist mehr, dass sie oft keinen Strom haben oder der Strom nicht zuverlässig ist. Aber was es jetzt gibt, es gibt diese kleinen SD-Karten, die kann man hinten ins Handy reinlegen. Da sind 1100 Sprachen drauf. Muss man nur dann die richtige wählen. Und wenn man da auf Go drückt, dann kommt am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. 1. Mose 1. In 1100 Sprachen. Und zum ersten Mal hören Menschen, die keine Kirche haben in der Umgebung, wo sie hin können, die kein Radioprogramm haben, wo sie was über Jesus hören könnten, die keine Bibel haben, wo sie was nachlesen könnten, zum ersten Mal in der Geschichte hören die von Jesus. Und es ist unglaublich, was passiert, wenn Menschen das Wort Gottes kriegen. Wir waren letztes Jahr in Nepal, Paul und ich und die Kinder auch, und sind da 54 Stunden berghoch gefahren. Also nicht hoch nur, aber hoch und runter und in jede Schlucht rein. Und dann haben wir unsere Straße gesehen und wussten, das sind jetzt nochmal 2 Stunden, bis wir dort sind, weil wir wieder ganz hinten. Wir waren abends spät, viel später, wie wir wollten, sind wir ankommen. Am nächsten Morgen sind wir in der Kirche gewandert. Und da waren dann vielleicht so 60, 70 Leute, Hindus, Christen, ein paar Christen waren da, Leiter von der Umgebung, Politiker, alles Mögliche an Leute, die Einfluss hatten. Und wir durften denen das erste Gerät überreichen, wo eine 100-jährige alte Frau war da im Publikum, und wo wir das gehört haben, haben wir gesagt, die ist es, die darf diesen Knopf drücken. Und zum ersten Mal kam 1. Mose in ihrer Sprache. Also konnten sie sich das anhören. Und es war unglaublich zu sehen, was da passiert. Wie Menschen anfangen zu weinen. Die wissen gar nicht, was die Bibel ist, aber dass jemand sich die Mühe macht, irgendwas in ihre Sprache zu übersetzen, war für sie unfassbar. Da kam plötzlich Würde hoch. Sie fühlten sich nicht länger vergessen. Das ist ja oft so, dass sie sich ganz vergessen fühlen, weil sie so entfernt leben, so isoliert leben. Und einer von den Politikern, der Hindu war, kam zu uns und hat gesagt, ihr habt unsere Kultur erhalten. Mit dieser Übersetzung wird unsere Kultur auch noch weitergehen. Und das Witzige ist, oder das Interessante ist, dass es die Bibel ist, was die Leute sich anhören können. Und das mache ich. Ich gehe an diese Orte, ich dokumentiere das, was da passiert, wenn jemand zum ersten Mal hört. Ich dokumentiere diesen Moment, der passiert. Ich gehe davor schon hin und mache Bilder, um zu schauen, wer sind denn diese Menschen, die eine Bibelübersetzung brauchen. Und wir machen es halt, der Paul ist da jetzt der Leitende von der ganzen Welt, von Jugend mit einer Mission. Die übersetzen dieses Jahr über 60 ganze Bibeln in allen möglichen Sprachen, vor allem in Nepal und Nigeria. Bibeln in Gegenden, wo es nur Hindus gibt, Hindus oder Moslems oder Animisten, wo noch niemand jemals was von Jesus gehört hat. Und wir bringen ihnen das Wort Gottes, so nennen wir es. Wir sagen nicht Bibel, wir sagen das Wort Gottes. Und die meisten haben irgendein Verständnis von irgendeiner höheren Macht, von irgendeinem Gott, den sie kennen. Und jetzt kriegen sie einfach von diesem Gott oder von einem anderen Gott, das wissen sie natürlich in dem Moment nicht, wir sagen, wir bringen euch das Wort Gottes. Und es ist ganz interessant, wie die Moslems und die Hindus, die setzen sich dahin, und da war eine Frau, wir haben das der gegeben, und 5 Tage später hatte sie die ganze Bibel durch angehört. Also die ist heim, auf dem Heimweg schon hat sie sich angehört, auf dem Feld hat sie es in die Hörner von einem Wasserbüffel gehängt, damit es laden kann. Abends hat sie alle Nachbarn zusammengerufen und hat gesagt, ihr müsst unbedingt das hören, das ist das Wort Gottes an uns in unserer Sprache. Die war also Evangelistin, bevor sie auch nur das Wort Gottes wirklich verstanden hat. Und wir haben unglaubliche Geschichten gehört von diesem Volk, wo wir da waren. Menschen nach 2, 3, 5 Tagen, 10 Tagen haben sie sich zu Gott hingewendet, weil das Wort mächtig in ihnen gewirkt hat. Und jetzt entstehen da Gemeinden mit den Übersetzern, die das übersetzt haben. Die kamen aus diesen Orten, sind ja die Einzigen, die diese Sprache kennen. Die haben etwa 17 Monate daran gearbeitet, an so einer Bibel. Und in diesen 17 Monaten hat man natürlich viel Jüngerschaft mit ihnen gelebt. Die sind jetzt wie so Gemeindeleiter. Und die gehen zurück und werden jetzt die Leiter von diesen kleinen, neuen, jungen Gemeinden. Das Wort breitet sich aus. Ich gehe auch in den letzten Jahren sehr viel zu verfolgten Christen. Das ist so eine Sache, die Gott mir aufs Herz gelegt hat. Es gibt etwa 380 Millionen Christen in unserer Welt, die leben in 78 Ländern, die verfolgt werden aufgrund ihres Glaubens. Und da gibt es Menschen, die, könnte ich euch dieses Bild hier zeigen, wie die Ruth. Ah, hier ist sie sogar gleich. Diese Ruth, das wäre ein Bild gewesen, aber hier seht ihr das jetzt in diesem Buch. Die hat ihren Mann verloren, der war Missionar im Nordwesten Nigerias. Der war auf dem Weg zur Kirche und da kamen ein paar mit Maschinenpistolen auf Motorrädern ins Dorf gefahren und haben ihn da gefunden und haben ihn ausgefragt und haben ihn gefragt, was er da jetzt macht, warum er hier ist. Die haben sofort gemerkt, er ist nicht von hier. Und da hat er ihnen mutig erzählt, dass er Missionar ist. Und er wusste, das war gefährlich. Sie gaben ihm eine Chance, seinen Glauben abzusagen, damit er nicht getötet wird. Und er hat sich entschieden, das nicht zu tun. Und er wurde vor den Augen seiner Frau Ruth und seinen Kindern ermordet. Sie ist dann geflüchtet, war mehrere Wochen auf der Straße im Busch unterwegs, hat dann in einer Gemeinde in einer größeren Stadt Unterschlupf gefunden. Und ich habe sie dann getroffen, die Ruth, mit ihrer Geschichte. Sie konnte sie nicht erzählen. Sie hat geweint, als sie erzählt hat. Jetzt könnt ihr doch vielleicht sagen, was machst du denn als Fotograf bei so einer Frau? Genau, das musste ich auch lernen, das wusste ich auch nicht. Ich weine mit ihr. Ich lasse einfach mal an der Schulter lehnen. Ich bete für sie. Ich weiß, dass ich ihr Elend nicht ändern kann, aber ich kann einfach jemand sein, der sich's anhört. Ich mache Bilder von ihr, ich zeige ihr Würde. Ich zeige ihr, dass ihr Leiden nicht umsonst war, sondern weil ich das jetzt festhalte, werde ich es auch weiter erzählen. Und plötzlich kommt Hoffnung in ein Leben, das keine Hoffnung mehr hatte. Plötzlich schaut sie mich an und richtet sich und sagt, dann will ich ein schönes Bild von mir haben, wenn du das weiter erzählst. Und mir war ziemlich schnell klar, dass ich habe da nicht nur eine Frau getroffen, ich habe auch nicht nur 10 getroffen, da waren über 100. Ich habe dann mal gefragt, die haben gesagt, das sind über 10.000 Witwen, die so ganz alleine irgendwie unterwegs sind, nie einen Beruf gelernt haben und keine Möglichkeit haben, ihre vielen Kinder zu ernähren. Und ich habe gesagt, hey, wir müssen unbedingt was tun. Und da haben wir eine Jüngerschaftsschule im Süden von Nigeria angefangen und haben die eingeladen und haben einfach mal von Vergebung erzählt. Und das war ganz arg schwer. Und das wussten wir, dass das schwer wird. Und es hat Monate gebraucht, bis sie da willig waren. Und in dem Moment, wo sie angefangen haben zu vergeben, wo sie diese Faust aufgemacht haben und einfach das mal losgelassen haben, hat sich was angefangen zu verändern. Und trotzdem habe ich gesagt, wir müssen trotzdem noch mehr tun. Was können die Frauen machen, wenn sie zurückkommen? Und da kam diese Idee von so Nähmaschinen, so alten Singermaschinen, also das sind keine alten, sind auch keine Singermaschinen, die werden da immer noch hergestellt, ohne Strom, kostet etwa 60 Euro so eine Maschine. Ich habe dann gesagt, machen wir 100, damit sie auch noch Stoff und Nadel und Faden kriegen und so ein bisschen einen Anfang haben. Und dann haben wir die gelehrt, ein halbes Jahr, wie man näht, einfache Kleider, einfache Taschen, einfaches Zeug. Und dann am Ende, das wussten sie nicht, haben wir ihnen diese Nähmaschinen geschenkt. Natürlich haben wir ihnen auch ein bisschen erzählt, wie man ein kleines Geschäft anfängt, wenn man Geld verdient, dass man nicht alles wieder ausgibt, sondern auch spart. Als guter Deutscher lernt man das, damit sie auch über Jahre hinweg Geld verdienen können. Und dann habe ich zu ihnen gesagt, ich möchte nur, dass ihr eins tut. Eine Sache. Sucht euch die ärmste Frau in eurer Umgebung, die am meisten leidet, die am meisten Hoffnungslosigkeit zeigt und nimmt die unter eure Fittiche. Ihr könnt unmöglich an dieser Maschine 24 Stunden am Tag sitzen. Dann nehmt eine mit rein und lasst die vielleicht auch so 6-8 Stunden an eurer Maschine sitzen, damit jemand anderes durch euch auch noch Hoffnung findet. Und so gehe ich los in alle Welt und ich bin weder Entwicklungshelfer, noch habe ich irgendwas in diese Richtung studiert. Ich bin einfacher Fotograf und bin los mit der Kamera und habe gesagt, Herr, hier bin ich, gebrauche mich. Und das Wunderbare ist, dass sich nichts verändert hat. Von den ersten Jüngern, die diesen Missionsbefehl gehört haben, geht hin in alle Welt, hat sich nichts verändert. Dieser Befehl, diese Aufforderung gilt uns heute allen. Die paar Jünger, die damals waren und diesen Missionsbefehl gehört haben, die wussten, das kann nicht nur für uns sein. Wir sind viel zu wenig und die Welt ist viel zu groß. Und deswegen ist dieser Missionsbefehl für alle, die nach denen kamen, immer noch genauso lebendig. Es gibt immer noch 1 Milliarde Menschen, die noch nie wirklich was gehört haben von Jesus. Und die gibt es auch hier, da brauchen wir gar nicht an die anderen Enden der Welt zu gehen. Wir können das auch hier im Jetzt machen. Und das ist der Schlüssel, wie wir die Welt verändern, ist, dass wir uns aufmachen. Dass wir uns aus dieser Komfortzone wagen und einfach mal was probieren. Und es kann was ganz Einfaches sein. Ein Grillfest veranstalten für die Nachbarschaft und mal sagen, wer wohnt denn da eigentlich neben uns? Was sind denn das für Leute? Die Mutter auf dem Spielplatz mal ansprechen, die man vielleicht schon vom Kindergarten oder von der Schule her kennt. Oder vielleicht habt ihr schon lange mal gedacht, ach, ich würde mal gerne in der Gemeinde was anfangen. Mach's doch einfach mal nach dem Sommer. Wag es doch einfach mal. Oder jetzt über den Sommer eine super Zeit mal zu sagen, ich lese mal das Neue Testament. Oder vielleicht ich lese mal durch die ganze Bibel. Das braucht gar nicht so lang. Oder ich nehme mal ein Buch der Bibel vor, zum Beispiel Galater, Epheser, Philipper, Kolosser. Dauert 20 Minuten, jeden Tag das einmal zu lesen. Was passiert, wenn man das 30 Tage mal liest? Was wird einem denn dann klar, wenn man sich dann mehr bekannt macht mit dem Wort oder mit einer bestimmten Stelle? Was sind diese Dinge, die vielleicht schon lange in dir schlummern und wo Gott sagt, mach doch mal einen ersten Schritt. Wag's doch mal. Die Jünger mussten losziehen. Der Blinde musste aufstehen. Der Abraham musste gehen. Ich musste auch gehen. Und im Gehen hat mich Gott ausgerüstet. Im Gehen hat mir Gott den nächsten Schritt gezeigt. Im Gehen hat mir Gott Mut gemacht und Mut gegeben. Im Gehen hat er mich befähigt. Ich wusste gar nicht, dass ich gewisse Fähigkeiten habe, weil ich sie gar nicht probiert habe. Also heute Morgen, diese Predigt ist eine Aufforderung, mal diese Komfortzone zu verlassen. Nicht zu warten, bis ein Zeichen vom Himmel fällt. Oder der perfekte Moment kommt oder man vielleicht in Rente geht. Oder man einfach wartet, dass man alles so perfekt im Umfeld ist. Das wird wahrscheinlich nie so sein. Fang einfach mal an. Mach dich auf. Und lass dich davon überraschen, was Gott tut, wenn du den ersten Schritt machst. Ich habe euch das Buch gerade vorhin schon gezeigt. Ich habe letztes Jahr ein Buch gemacht, weil ich gesagt habe, ich muss das mal aufschreiben, was so alles passiert ist in diesen 28, 29 Jahren jetzt, es waren jetzt 25 Jahre in dem Buch. Wer ist mir denn da begegnet? Was habe ich denn da gelernt? Wie habe ich denn gelernt, auf die Stimme Gottes zu hören? Was kann ich denn für Tipps geben für Leute, die vielleicht mal erst den ersten Schritt wagen wollen? Und wie sieht die Welt eigentlich aus? Da sind natürlich 268 Bilder drin. Ich muss auch mal von meinen 400.000 Bildern einfach mal ein paar wieder zeigen. Viele Bilder drin, viele Geschichten, die zu den Bildern passen. Wer begegnet uns denn da? Und einfach die Aufforderung am Ende, ein ganzes Kapitel, wie mache ich mich denn auf? Wie werde ich denn mutig und gehe? Verändere dein Umfeld, verändere deine Welt. Die Menschen, die dir jeden Tag begegnen, wer sind die, was brauchen die, was bewegt sie? Die Mitschüler, die Nachbarn, die Arbeitskollegen, die vom Sportverein, die im Kindergarten, schon ein paar erwähnt. Wer legt dir Gott heute Morgen aufs Herz? Wer ist da vielleicht suchend oder in Not, lässt vielleicht gar nicht raus? Wer braucht einen Impuls von Gott in unserem Umfeld? Und dann mutig, wie schon der Jesaja sagt, ein Gebet, das ich ganz oft spreche: Hier bin ich, gebrauche mich. Ganz einfaches Gebet: Hier bin ich mit allem, was ich kann, mit allem, was ich habe, mit meiner Zeit, mit meinen Gaben. Aber hier komme ich auch mit all dem, was ich nicht verstehe. Mit all den Fragen, die Fragen an Gott, die vielleicht noch in mir so richtig nagen. Mit meiner Sünde, die ich irgendwie auch nicht überwinden kann. Mit meiner Familie, wo auch nicht alles stimmt. Ich komme mit meinen ganzen Schwächen und mit meinen ganzen Stärken. Und ich rufe zu Gott: Herr, gebrauche mich, sende mich. Nicht meinen Nachbarn, nicht den anderen, sondern mich. Ich möchte so gern von dir in diese Welt gesandt sein und dann mich auch gebrauchen lassen. Dieses Gebet aus dem Jesaja 6, Vers 8, schon mehrere tausend Jahre alt und dennoch ganz aktuell. Ich verspreche euch, wenn ihr das auf ein kleines Post-it schreibt, euch irgendwo einen Spiegel hängt, wo jeden Morgen und Abend hoffentlich eure Zähne putzt, immer wieder das sagt, Gott wird es hören, er wird euch Türen öffnen, er wird euch vielleicht auch eure Augen öffnen, dass ihr die Leute seht. Wird euch hoffentlich euren Mund öffnen, dass ihr mutig seid, was zu sagen. Vielleicht auch die Hände öffnen, dass er was tut. Die Füße frei machen, dass er euch aufmacht. Manchmal ist es schwerer, über die Straße zum Nachbar zu gehen, als bis an die Enden der Welt. Weil da kennt man uns ja. Ich möchte euch ermutigen, diesen ersten Schritt zu wagen. Und euch von Gott nochmal ganz neu gebrauchen zu lassen. Der Sommer bietet so die Chance zu reflektieren. Da fährt man ja mal ein bisschen runter, der Urlaub. Macht euch doch mal so Gedanken. Was könnte dieser neue Schritt für mich sein? Wie kann ich mein Umfeld verändern, dort, wo Gott mich hingestellt hat? Ich würde ganz schließen mit der kurzen Zeit der Stille. So ein Moment, wo man das nochmal reflektieren kann. Und vielleicht auch mit diesem Gebet an Gott selber, hier bin ich, gebrauche mich. Kann jeder machen für sich selber, brauchen wir gar nicht zusammen machen. Ich würde euch dann einfach segnen. Aber jetzt lasst uns einen kleinen Moment der Stille haben, wo ihr Gott einfach nochmal kurz das sagen könnt, was euch jetzt gerade bewegt. Vielleicht auch sagen könnt, Herr, du legst mir diese Person aufs Herz und ich will mich jetzt entscheiden heute Morgen, dass ich was tue. Oder auch fragen, Herr, wer ist es denn, auf den ich mich ausrichten soll, um den ich mich kümmern soll? Also ein Moment der Stille.